Es waren die Mütter.
Zu dieser Folgerung jedenfalls kommt eine Forschungsgruppe der Universität in Kitakyusha im Südwesten Japans, als sie Gräber von Kindern der japanischen Samurai untersucht. Die kindlichen Gebeine stammen aus der letzten Periode der Samurai, bevor die sagenumwobene Kriegerkaste Mitte des 19. Jahrhunderts entmachtet wird.
Die untersuchten Knochen des früh verstorbenen Nachwuchses weisen auf eine chronische Bleivergiftung hin. Was das für die Kinder bedeutet haben mag, will man sich kaum vorstellen. Von Bauch- und Kopfschmerzen über Lähmungserscheinungen, Panikattacken und Hyperaktivität bis hin zu verminderter Intelligenz. Auch zeitgenössische Berichte deuten darauf hin, dass der Kriegeradel zuletzt Nachwuchssorgen hat und einige ihrer letzten Anführer Zeichen geistiger Einschränkungen zeigen.
Das japanische Forschungsteam untersucht auch die Gebeine von Erwachsenen der Zeit. Die der Männer sind halb so stark mit Blei verseucht wie die der Frauen. Die der Kinder im Durchschnitt aber 10-mal so stark. Je jünger die Kinder, desto stärker. Jedoch gilt all das nur für die Knochen reicher Menschen. In denen von Bauern etwa, zum Vergleich untersucht, gibt es keinerlei Hinweis auf eine Bleivergiftung. Nur Menschen mit Geld sind also vergiftet. Und unter ihnen besonders die Frauen und noch mehr die Kinder. Aus dieser Indizienlage zieht das Forscherteam seinen Schluss.
Es waren die Mütter, beziehungsweise deren bleihaltiges Make-up, mittels dessen sie sich, dem weiblichen Schönheitsideal der Zeit folgend, möglichst blass zeigen wollten. Dazu leisteten sich reiche Frauen eine Paste, die unter anderem Bleiweiß enthielt. Und das sei per intensivem Körperkontakt von den Kindern aufgenommen worden, so die Hypothese. Kinderkörper nehmen Blei deutlich leichter auf als die von Erwachsenen. Ein Fall von toxischer Zärtlichkeit also, und zwar im wörtlichen Sinn.
Ob es tatsächlich genauso war? Um sich sicher zu sein, ist die Studie zu klein und in manchem zu ungenau. Aber sie stellt eine Hypothese auf, die von Japanologen durchaus für plausibel gehalten wird. Das bleihaltige Make-up könnte den Niedergang der Elitekrieger vorbereitet haben, indem es deren Nachwuchs schwächte. Hat es die Kosmetikgeschichte tatsächlich in sich, ganze Kulturen und Machtsysteme ins Wanken zu bringen?
Auch aus der westlichen Welt gibt es mannigfach Berichte über bewusste und unbewusste kosmetische Vergiftungen um der Schönheit willen. Der Mediziner und Publizist Karl Reclam berichtet Mitte des 19. Jahrhunderts gar:
Dass Damen durch Schminken ihren Tod gefunden haben, ist tatsächlich.
Für die Ausstellung The Art of Beauty hat sich Kuratorin Katharina Seidel mit Schönheit und Körperpflege seit der Antike beschäftigt.
Es gibt natürlich eine ganze Reihe von Giftstoffen, die in der Kosmetik über die Jahrhunderte verwendet worden sind. Ein ganz großes ist zum Beispiel Arsen.
Die schönheitsbefördernde Wirkung von Arsen ist bereits in Arzneimittelbüchern des 16. Jahrhunderts verzeichnet. Besonders im 18. und 19. Jahrhundert wird das Schwermetall, heute bekannt als klassisches Giftmordmittel der Kriminalliteratur, vermehrt zur Schönheitspflege eingesetzt.
Man hat Pferden, bevor man sie verkauft hat, Arsen zu fressen gegeben, weil dadurch das Fell schön glänzend geworden ist. Und dann hat man sich gedacht, wenn das bei Pferden funktioniert, geht das sicher bei Menschen auch. Und es hat tatsächlich diese Wirkung gehabt, dass das Haar glänzend geworden ist, dass aber auch der Teint gesund und rosig geworden ist und die Menschen zugenommen haben. Weil durch diese Schleimhautreizung auch im Magen hat man einfach dann mehr Hunger gehabt, mehr gegessen. Hat gleichzeitig eine generell stärkere Durchblutung erfahren, deswegen rote Wangen bekommen. Würde man meinen, ein perfektes Schönheitsmittel, nur natürlich in höherer Dosierung und über längere Zeit eingenommen, war es auch ein Problem.
Arsen führt dann zu dunklen Flecken auf der Haut, zu Haarausfall, zu geschädigten Nieren und erhöhtem Krebsrisiko. Mit Augenschäden und Kopfschmerzen musste hingegen rechnen, wer zu häufig ein Schönheitsmittel anwandte, das besonders im 18. Jahrhundert beliebt war. Belladonna, also schöne Frau, wurde das Mittel genannt.
Mit dem sich Frauen die Pupillen geweitet haben, also ein Gift, Tollkirschengift.
Auch die Journalistin und Autorin Rabea Weiser hat sich ausführlich mit den kulturgeschichtlichen Spielarten der Selbstgestaltung beschäftigt.
Und warum will man weite Pupillen haben? Weil geweitete Pupillen auf eine erhöhte Erregung schließen lassen und das wiederum hat einen anregenden Effekt auf das Gegenüber. Also wenn man von jemandem mit weiten Pupillen angeguckt wird, dann reagiert man ganz automatisch darauf, unwillkürlich. Und das ist natürlich interessant, dass das eben in der Kosmetik oder sagen wir im Dating vor 200 Jahren angewandt wurde und dass man damit Gifte einsetzte, die dann auch wirklich physiologisch und psychologisch kommunikative Wirkung hatten.
Wenn Menschen ihr Aussehen beeinflussen und verändern, geht es also darum, der Außenwelt etwas mitzuteilen. Im Zentrum dieser Art von Kommunikation steht das Gesicht, so die These von Rabia Weiser. Ihr Sachbuch trägt auch den Titel »Wie wir so schön wurden – eine Biografie des Gesichts«.
Ja, also das Gesicht ist natürlich eine tolle Fläche, quasi eine DIN A4-Seite groß, auf der wir sehr viel kontrollieren können und auch wollen und auch müssen. Da sitzen 4 von 5 unserer Sinne und es ist eigentlich eine dauerhafte Kommunikationsfläche nach innen und nach außen. Wir senden Informationen über unser Inneres nach außen und wir nehmen wahr, wie uns andere begegnen. Und dass wir diese Fläche in Anführungszeichen optimal gestalten wollen, finde ich, erschließt sich da ganz automatisch.
Für die optimale Gestaltung greifen Menschen, so sehr sich Schönheitsideale auch durch die Zeiten verändern, mindestens seit der Antike auch zu Giftstoffen. Blei, Quecksilber, Cadmium, Antimon, Arsen, um Beispiele zu nennen. Hinweise auf deren Verwendung ergeben sich einerseits aus Schriftquellen, wie etwa erhaltenen Rezepturen, andererseits aus Relikten wie Knochen oder Resten von Schminkmitteln. Über die vermeintlich ahnungslosen, sich nur für ihr Aussehen selbst vergiftenden Vorfahren herablassend den Kopf zu schütteln, wäre aber viel zu einfach. Ein gutes Beispiel dafür? Das Augen-Make-up im antiken Ägypten. Die Kosmetikkultur damals ist groß, die Herstellungsprozesse langwierig und aufwendig. Das tägliche Make-up der Ägypterinnen und Ägypter in der Antike ist unglaublich vielfältig, was schon allein die große Zahl der gängigen Schminkutensilien verrät. Ockergelbe Gesichtsgrundierung, bläulich nachgezogene Schläfenlinien, Rouge auf Wangen und Lippen, geschminkte Lider, mit Kajalsalben umrandete Augen. Sich zu schminken ist zum einen ein Weg, die Götter zu ehren und mit ihnen in Verbindung zu treten. Rabia Weiser?
Im alten Ägypten hatten diese Schminkrituale einerseits einen religiösen Hintergrund, andererseits waren sie sicherlich auch ein Mittel der Verschönerung. Aber, und das finde ich besonders interessant an dieser Epoche, dass die alten Ägypter schon wussten, dass vor allen Dingen in der Augenschminke, in ihrem Kajal, antiseptische Wirkstoffe enthalten waren und sie das aufgetragen haben, um sich zum Beispiel vor Bindehautentzündungen zu schützen, weil sie in einem sehr sandigen, windigen und schlammigen Klima gelebt haben.
Die schützende Wirkung ihres Kajals schreiben die antiken Ägypter, wie wir aus Handschriften wissen, den Gottheiten Horus und Ra zu. Sie schützen, so der Glaube, die Träger des Augen-Make-ups vor Krankheiten. Überraschend ist, dass die damals also metaphysisch erklärte Wirkung des Augen-Make-ups sich heute naturwissenschaftlich nachweisen lässt. So veröffentlicht 2009 eine Gruppe französischer Forscherinnen und Forscher eine Studie zur chemischen Zusammensetzung altägyptischen Augen-Make-ups. Dazu untersuchten sie sparsamst entnommene Pulverreste aus 52 altägyptischen Schminkgefäßen aus dem Louvre-Museum. Als Hauptbestandteil der Schminke fanden sie Bleiverbindungen.
Das waren dann auch Stoffe, die man nicht unbedingt in der natürlichen Umwelt gefunden hat, sondern da muss man davon ausgehen, dass die Ägypter diese Bleierze ganz bewusst hergestellt haben. Durch chemische Prozesse, weil sie um die Wirkung wussten.
Die alten Ägypter wollten also Blei in ihrem Make-up und nahmen dafür aufwendige Produktionsverfahren in Kauf. Dabei ist Blei heute vor allem für seine starke Giftigkeit bekannt. Und genau deswegen ist so interessant, was bei den weiteren Tests der französischen Forscher im Labor passierte. Sie brachten dort nämlich die entdeckten Bleiverbindungen des altägyptischen Make-ups mit menschlichen Hautzellen zusammen. Statt der erwarteten Schädigung der Hautzellen hatte das Blei eine ganz andere Wirkung. Es führte zu einer um 240% erhöhten Produktion von Stickoxiden. Und das ist im Prinzip das Gegenteil von Giftigkeit. Denn Stickoxide regen das Immunsystem an, Bakterien zu bekämpfen, sind also antibiotisch. Gerade in sumpfigen Gebieten am Nil sicherlich hilfreich, so die Überlegung der Forschergruppe. Ihr Fazit? Die Ägypter haben vor rund 4000 Jahren die Bleiverbindungen nicht etwa übersehen oder unterschätzt, sondern ziemlich sicher ganz bewusst gut dosiert und kosmetisch nutzbar gemacht. Oft hängt mehr Kultur- und Sozialgeschichte an den historischen Beauty-Trends, als wir aus der heutigen Perspektive vielleicht vermuten mögen. Romana Samann beispielsweise kann das für die Vormoderne bestätigen, also für die Zeit nach dem Mittelalter bis zum 18. Jahrhundert. Sie ist Kunsthistorikerin am Mozarteum in Salzburg und hat die Ausstellung The Art of Beauty wissenschaftlich beraten.
Frauen sind nicht nur Nutzerinnen, sondern sie sind eben über ganz lange Zeit hinweg oder immer schon, kann man sagen, Herstellerinnen und auch Vermittlerinnen von Wissen über die Pflege des Körpers. Sie stellen Cremes her, sie experimentieren mit Rezepturen, sammeln Zutaten, destillieren, oft im Austausch mit anderen Frauen. Die Körperpflege ist eine kollektive Praxis in der Vormoderne. Das macht man nicht allein im Kämmerchen. Wird in der Gemeinschaft gemacht und diese kollektive Praxis ist halt vielfach mündlich weitergegeben worden und selten schriftlich fixiert.
Das macht konkrete Aussagen darüber schwierig, womit, wie stark oder wie oft sich die Menschen in lang vergangenen Epochen tatsächlich geschminkt haben. Wenn Forscherinnen und Forscher Niedergeschriebenes zur Anwendung kosmetischer Mittel finden, dann sind es häufig Kritiken am Schminken, die es schon seit der Antike gibt.
Das weiße Blei, mit dem die Frauen sich bemalen, wurde zweifellos vom Teufel, dem Erzfeind der Natur, erfunden, um schöne menschliche Wesen hässlich, erschreckend und widerlich zu machen.
Schreibt etwa der italienische Künstler und Kunsttheoretiker Giovanni Lomazzo Ende des 16. Jahrhunderts in einem Traktat.
Von jeder ihrer Wangen könnte man leicht einen Käsekuchen abschaben.
Romana Samann sieht die Schelte als Ausdruck eines Machtkampfes, eines Ringens um Wissensdomänen. Implizit drückten solche Aussagen aus, wer nach Meinung der Sprecher wirksame Stoffe verwenden darf und wer nicht.
Wenn Ärzte diese Produkte verwenden, dann ist das legitim und empfehlenswert. Und wenn Frauen die gleichen Produkte verwenden für kosmetische Anwendungen, dann sind sie das Ziel von Kritik. Vor allem ist es eine moralische Kritik an der Täuschung, moralische Fragwürdigkeit. Aber es gibt dann eben auch die Mahnung, sich nicht die Gesundheit zu ruinieren durch eine Unkenntnis von der Wirkweise gewisser Stoffe. Also es geht immer um die Frage, wer soll mit Wissen hantieren und experimentieren.
Das ist ein wichtiger Hintergrund, um überlieferte Gruselgeschichten rund um giftiges Make-up richtig einzuordnen. Paradebeispiel? Das gerade schon genannte Bleiweiß als angeblich häufig und käsekuchendick aufgetragene Gesichtsgrundierung der frühen Neuzeit. Die aus der Überdosierung resultierenden heftigen Nebenwirkungen von Haarausfall bis zur Mundfäule fehlen heute in kaum einem populärwissenschaftlichen Beitrag zum Thema historisches Make-up. In der Tat, ein heller, möglichst gleichmäßiger Teint ist in der frühen Neuzeit das geltende Schönheitsideal. Dabei geht es nicht nur darum, möglichst jung auszusehen. Man setzt sich damit auch von denjenigen ab, die ihn sich nicht leisten können, weil sie im Freien an der Sonne arbeiten müssen. Das in heutigen Darstellungen am häufigsten beschriebene Mittel ist Bleiweiß, das schon im antiken Griechenland zu selben Zwecken eingesetzt wurde. Ein kostspieliges Pigment, das dank seiner hohen Deckkraft und seinem strahlenden Weiß auch für die Malerei große Bedeutung erlangt. Seine Schattenseite? Insbesondere wer Bleiweiß herstellt, also mit dem Pulver regelmäßig hantiert, es einatmet, verschluckt oder aber über die Haut absorbiert, wird langsam aber sicher krank. Dass auch das regelmäßige Auftragen auf die Haut der Gesundheit schaden kann, ist bekannt.
Merk aber, wer lang Zeit den Bleiweiß brucht, dem tunt die Zehen weh und fuhlen ihm. darum so stinket ihm der Mund.
So warnt etwa das Arzneimittelbuch Hortus Sanitatis im 15. Jahrhundert vor der anhaltenden Anwendung im Gesicht. Doch Bleiweiß ist in derselben Zeit auch eine pharmakologische Substanz, die als Heilmittel gegen Akne und Hautstörungen dient, gibt Romana Sammann zu bedenken. Das bedeutet, die Frage der Dosierung ist auch bei diesem Stoff zentral. Kursierende Erzählungen über die angeblich notorische und daher stark giftige Überdosierung von Bleiweiß als Make-up der frühen Neuzeit machen Romana Sammann sehr skeptisch. Warum? Das illustriert am besten die Geschichte rund um eine berühmte Herrscherin.
Man muss ganz vorsichtig sein bei Elisabeth I. Das ist das Postergirl der Bleiweißbenutzung, aber wir haben keine Belege dafür.
Elisabeth I. von England war im 16. Jahrhundert über 4 Jahrzehnte lang an der Macht. Auf zeitgenössischen Gemälden tritt sie uns stets hellhäutigst entgegen, wie es dem Schönheitsideal der Zeit entspricht. Doch Gemälde sind idealisierte Darstellungen, die über das tatsächliche Aussehen eines Menschen keinerlei Aufschluss geben. In heutigen Zeitungsartikeln, Museumskatalogen und Filmen wiederum wird häufig behauptet, Elisabeth habe, um der idealisierten Blässe und Jugendlichkeit willen, regelmäßig Bleiweiß in bis zu 2 Zentimeter dicken Schichten aufgetragen und sich damit selbst vergiftet. Als Folge davon habe sie gegen Ende ihres Lebens um sich herum alle Spiegel abhängen lassen, weil sie ihren eigenen bleizerfressenen Anblick nicht mehr ertrug und habe ihren Mund nicht mehr geöffnet, um ihre verfaulten Zähne zu verbergen.
Diese Darstellungen, die stammen aus späterer Zeit, meist aus dem 17. oder 18. Jahrhundert. Und da gibt es um frauenfeindliche Diffamierungen. Nicht um einen Ist-Zustand eines Menschen.
Tatsache ist, zu Elisabeths Kosmetikroutinen gibt es keinerlei unmittelbare Quellen, wie etwa Aufzeichnungen oder Tagebucheinträge. Dass Elisabeth sich geschminkt hat, davon kann man bei einer Herrscherin ausgehen. Offen ist aber, wie oft, womit, wie stark. Symptome, die sie kurz vor ihrem Tod zeigte, Anämie, Krämpfe, Verdauungsprobleme, wurden von einigen Forschern als Folgen einer Bleiweißvergiftung gedeutet. Die Symptome können aber auch andere Ursachen gehabt haben. Immerhin wurde Elisabeth trotz angeblicher Bleivergiftung 70 Jahre alt, in ihrer Zeit ein sehr hohes Alter. Die kolportierte schwere Vergiftung der Königin durch permanent zentimeterdick aufgetragenes Bleiweiß kann also mit einem kritischen Fragezeichen versehen werden. Romana Sammann deutet sie als eine Legende, mittels derer man der männerdominierten Geschichte nachträglich eine starke Herrscherin und ein weibliches Idol nehmen wollte.
Was feststeht, Elisabeth I. musste ihr Äußeres mit größtem Bedacht und Aufwand gestalten und pflegen. Denn was bei aller Diskussion um ihre konkreten Schminkmittel außer Frage steht, ist die zentrale Funktion, die die zur Schaustellung ihres Äußeren für Elisabeth als Königin dieser Zeit hatte, haben musste.
Aussehen ist auch keine Frage von Eitelkeit oder so, sondern eine Frage von Politik. Ein politisches Instrument, mit dem ich meine Souveränität zur Schau stelle, meinen Anspruch zur Schau stelle. Und diese Kommunikation von Macht durch den Körper, das machen in der frühen Neuzeit nicht nur Frauen, sondern auch Männer.
Schön sein wollen ist kein rein privates, persönliches Anliegen. Für niemanden, zu keiner Zeit. Schönheitsideale wandeln sich durch die Zeiten. Ihre Bedeutung für die Menschen nicht. Rabea Weiser.
Wenn man es so ganz psychologisch runterkocht, dann geht es eigentlich bei der Schminke immer darum, sich einem sozialen Druck anzupassen. Menschen sind soziale Wesen, die suchen sich Gruppen und diese Gruppen legen Wert auf eine bestimmte Art der Gestaltung, also jetzt völlig wertfrei. Und ich entscheide mich, zu dieser Gruppe möchte ich gehören, dann gestalte ich mich entsprechend.
Und so erzählt die Geschichte der Kosmetik davon, dass, und die Geschichte der giftigen Schönheitsmittel davon, wie sehr die Menschen dazugehören, wie sehr sie imponieren und sich abgrenzen wollen. So sehr, dass sie dafür immer wieder die eigene Gesundheit gefährden. Daran ändert sich auch nichts, als etwa der Aufstieg der Wissenschaften im 19. Jahrhundert ein breiteres Wissen um Nebenwirkungen bereitstellt.
erleben Sie, wie die einmalige Energie von Radium sich als Segen für die menschliche Haut erweist.
Lädt eine Werbung im New York Tribune Magazine aus dem Jahr 1918 ein. Kurz nachdem das strahlende Element Radium um die Jahrhundertwende entdeckt wird, glaubt man, seine Radioaktivität umgehend auch in den Dienst der Schönheit stellen zu können. Radioaktiv erstrahlende Haut klingt mit dem zeitlichen Abstand eines guten Jahrhunderts absurd. Alles vergangen? Katharina Seidel.
Nein, also ich glaube wirklich nicht. Ich glaube, es ist sehr spannend, wenn man über vergangene Zeiten eben leicht lächelnd spricht und sagt, mei, wie waren die damals unwissend? Ich glaube, wir sind um überhaupt nichts weiter. Wir haben vielleicht inzwischen andere Giftstoffe. Manche verwenden wir sogar wissentlich, wie eben das Botulinumtoxin. Botox, ein wirklich wildes Nervengift, das eigentlich massiv schädlich ist. Würde man vielleicht in 100 Jahren auch sagen, was haben sich denn die Menschen damals gedacht? Nicht? Und man weiß noch gar nicht, was das alles für Nebenwirkungen hat.
Ideale haben sich gewandelt. Gifte haben sich geändert. Aber was bleibt, ist, so Rabea Weiser,
dass der Wunsch nach Schönheit, nach einem optimalen Aussehen, je nachdem welches Ideal gerade angesagt ist, uns immer dazu bringen wird, auch Gifte in Kauf zu nehmen, auch Gefahren in Kauf zu nehmen und dass dahinter ja die Hoffnung auf ein besseres Leben steckt.
Was hat die Menschen dazu getrieben, für ihre Schönheitsideale immer wieder Risiken einzugehen? Und sind wir heute wirklich so viel weiter? Karin Becker war das über giftige Schönheit, womit Menschen sich schminkten. Weitere spannende Audios von Radio Wissen finden Sie in der ARD Audiothek und überall dort, wo es Podcasts gibt. Zum Beispiel über die Philosophie der Schönheit oder auch über das beliebte Nervengift Botox. Mehr Informationen zu diesem Stück bekommen Sie in den Shownotes.